Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir mit dem Mikrofon bei Katharina Berenberg zu Gast. Durch einen Traum erfuhr Katharina 1999 das erste Mal von Satya Sai Baba und durch Träume bekam sie auch später regelmäßig Unterweisungen und auch Warnungen von Swami. Durch ihn hat sie eine eigene Form der Musik gefunden und ganz besonders wichtig, er hat sie in schweren Zeiten anhand von Träumen durch diese Zeiten hindurchgeführt. Das Gespräch haben wir 2023 aufgenommen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Katharina,
ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das allererste Mal den Namen von Sai Baba gehört hast?
Ja, das kann ich sogar sehr gut. Das war 1999 und es war tatsächlich nur ein Name, der mich damals aber wie viele andere auch noch nicht so interessiert hat. Denn ich war in einem sehr atheistischen Umfeld aufgewachsen. Und Gott hatte mich bis dahin nicht weiter berührt, nicht weiter interessiert. Aber dann ist eine Situation in meinem Leben eingetreten, die alles verändert hat. Und in diesem Zusammenhang kam dann auch Swami in mein Leben.
Und wie?
Also es war so, dass ich 1999 mit meiner ersten Tochter schwanger war. Und diese Schwangerschaft nach relativ kurzer Zeit als sehr schwierig herausgestellt hat. Das war, keine Ahnung, vierter Monat oder sowas. Und dann hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum erschien mir Swami das erste Mal. Soll ich den erzählen?
Ja, natürlich.
Ja, okay. Ja. Also es war so, dass ich in diesem Traum auf der Suche nach einem spirituellen Lehrer war. Und ich hatte da gerade schon erzählt, das war jetzt nicht unbedingt mein Anliegen im Wachbewusstsein, aber im Traum war ich auf dieser Suche und ging in dem Traum durch einen dunklen Wald auf der Suche nach einem spirituellen Lehrer. Und auf einmal kam eine Lichtung, also der Wald lichtete sich und in der Mitte saß auf dieser Lichtung ein sehr ehrwürdig aussehender Persönlichkeit, die auch sehr nach Guru aussah. Also hatte einen langen Bart, einen langen weißen Bart, saß dort im Lotussitz, unglaublich erhaben und so, als würde er schon auf mich gewartet. Und dann bin ich in meiner Naivität auf ihn zugegangen und habe gesagt, bist du jetzt mein Guru? Bist du mein Lehrer? Und dann sagte der, ja, kann ich schon machen. Ich kann dich als Schülerin annehmen, aber du musst mir einen Beutel Gold dafür bezahlen. Und ich weiß nicht, was mich dann geritten hat. Also ich habe sofort gesagt, nee, das mache ich nicht. Wenn du mein Lehrer bist, dann wirst du von mir jetzt nicht als erstes Geld verlangen. Also, und abgesehen davon hatte ich auch überhaupt gar keinen Beutel Gold dabei. Und habe also wirklich mit einer Vehemenz, die ich mir im Tagbewusstsein nicht zugetraut hätte, gesagt, nein, das mache ich nicht. Du kannst nicht mein Lehrer sein. Und dann veränderte sich auf einmal diese Form von diesem erhabenen Greis in etwas sehr Wildes, nicht mehr besonders Freundliches, und sagte, wenn du das nicht machst, dann werde ich dich verfluchen. Ich hatte entsetzliche Angst. Also ich hatte wirklich, die ist mir jetzt immer noch in den Knochen. Ich meine, das ist wie viel, 24 Jahre her oder noch länger.
Aber es war immer noch eine menschliche Gestalt, oder was war das dann?
Es war noch eine menschliche Gestalt, aber sie war unglaublich bedrohlich. Also sie hat auf einmal eine ganz andere Form aufgegeben. Aber schon was Dämonisches bekommen, also das war schon so. Und ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, nein, du bist nicht mein Lehrer, du kannst es nicht sein. Und dann habe ich mich umgedreht, habe gezittert wie Espenlaub und bin wieder in diesen dunklen Wald hineingelaufen. Und nach einiger Zeit kam wieder eine Lichtung und ein Hügel erschien auf dieser Lichtung. Und auf dem Hügel stand Satya Sai Baba, strahlend schön wie die Sonne, strahlend schön. Und ich hatte ja noch nie gesehen davor.
Also du wusstest nicht, wer da oben steht?
Nein. Und sagte, und diese Gestalt sagte zu mir nur einen Satz: Ich bin dein Guru. Und dann bin ich aufgewacht. Und mein ganzes Leben hatte sich verändert.
Aber du hast doch gar nicht gewusst, wer da oben steht.
Es war mein Guru, es war mein Lehrer. Und der hat einfach in mir was berührt.
Also der hatte noch keinen Namen?
Doch, Satya Sai Baba. Also das hat er das gesagt, das war nicht so lange her. Aber ich wusste einfach, wer das ist. Und das war in dem Moment auch nicht so wichtig. Oder habe ich ihn davor schon mal? Ich weiß es nicht. Es hat sich geklärt. Auf alle Fälle hat es sich sehr, sehr schnell geklärt. Und er war einfach in mein Leben gekommen. Und das hat sich wirklich viel verändert danach. Und was sich leider auch verändert hat, ich dachte natürlich in dem Moment, nachdem dieser Lehrer in mein Leben gekommen ist, dass dann auch alles gut wird. Das denkt man ja, weil ich hatte ja diese Risikoschwangerschaft und war natürlich sehr hilflos. Sehr zum ersten Mal dem, oder nicht zum ersten Mal, aber unter anderem dem ausgeliefert, wogegen man nichts tun kann. Also man merkt ja in dem Moment, dass man in wichtigsten Themengebieten seines Lebens einfach nichts tun kann, dass es eine höhere Kraft ist, die das entscheidet, wie es weitergeht. Und naja, nach einigen Monaten haben wir dann unser Kind verloren. Also es ist gestorben. Und es war für mich zunächst schwierig, weil ich denke, dass es für alle so ist, wenn sie mit Swami in Kontakt kommen, dass sie dann denken, der macht das dann schon alles gut. Ja, Gott kümmert sich um einen und dann muss ja immer alles gut gehen. Und es war so die erste Lehre, die ich auch daraus ziehen konnte, aus dieser Begegnung, dass er da ist und dass er einem hilft, aber dass du trotzdem das, was auf dich zukommt, einfach zu erleben hast. Ich bin immer noch am Studieren, woher ich wusste, dass er Satya Sai Baba hieß. Vielleicht, doch, jetzt weiß ich's, weil nämlich in derselben Zeit auch dieses Buch, ob es kurz danach zu mir kam, das weiß ich nicht. Da Sai Baba spricht zum Besten. Ne? Kennst du ja. Ja, genau. Das kam irgendwie auch in mein Leben. Und daher wusste ich dann, wer das ist. Das war's. Jetzt haben wir das Rätsel gelöst. Ja, aber das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war einfach diese Kraft, diese unendliche Liebe, diese unendliche Annahme und Schönheit von ihm, die mir da begegnet ist im Traum. Und dann immer weiter in meinem Leben. Er kam ja dann ganz oft im Traum auch zu mir in der nächsten Zeit.
Oh, erzähl, das ist spannend.
Ja? ja, es war dann so, dass kurze Zeit darauf, an einen Traum erinnere ich mich noch, an viele jetzt nicht mehr, aber an den sehr gut, da hat er mir auch schon so ein Vorschau gegeben auf das, worauf er mich vorbereiten wird in den nächsten 23 Jahren auf den Weg. Es war so, dass ich auf einem Jahrmarkt war, unterwegs. Und auf diesem Jahrmarkt gab es ein Gauklerzelt. Und jetzt rate mal, wer in diesem Gauklerzelt saß. Swami als Gaukler als jemand, der mit den Menschen Spielchen gespielt hat.
Das hat er ja gerne gemacht.
Genau, und da saß er und sah mich dann an und sagte, komm, ich zeig dir was. Und dann hat er mich an beiden Händen genommen und wir sind in die Luft geflogen. Und er hat mich über den Jahrmarkt mitgenommen und hat mir gezeigt, was das Leben ist. Dass es ein einziges Schauspiel ist, ein Jahrmarkt ist. Und dass er mich dazu bringen wird, irgendwann, soweit sind wir noch nicht, aber dass ich das wirklich voll und ganz verstehen werde. Und er mich dorthin führt. Und auf diesem Weg bin ich jetzt seitdem er mir begegnet ist, 1999. Und am Anfang konnte ich überhaupt nicht verstehen, was der da eigentlich von mir will. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ist er ein Gaukler? Was meint er mit dem Jahrmarkt? Warum hebt er mich da hoch? Ich fand nur das Fliegen toll. Also ich fand dieses Gefühl von, ich komme aus meinem Körper raus und er nimmt mich einfach mit hoch und wir fliegen und alles ist ganz klein da unten. Wie bei so einem Eisenbahn, weißt du. Das war einfach toll. Und das zu verstehen, was er mir damit eigentlich zeigen wollte, das hat sehr lange gedauert. Ja.
Und hast du irgendwie nach dem Zentrum gesucht oder bist du mal in Indien gewesen? Oder?
Also, ja, ich bin dann natürlich in ein Zentrum gekommen.
In München, ne?
In München, ja. Und da waren wir auch sehr, sehr lange. Aktiv gesucht habe ich auch erst nicht, sondern auch da hat mich Swami eigentlich hingeführt, weil nachdem das mit unserer Tochter passiert ist und hat es ein bisschen gedauert und dann hat Swami uns doch noch zwei Kinder geschenkt und die haben mich erst sehr beschäftigt, obwohl Swami immer da war. Also er war wirklich immer da, kam, wie ich schon erzählt habe, immer in Träumen, hat mir gesagt, hallo, hier bin ich und hat mich eigentlich nicht losgelassen. Ja, so kann man das sagen. Und dann war es aber einige Zeit später so, dass als die Kinder noch klein waren, dass ich sehr krank geworden bin. Also so krank, dass ich mich kaum mehr bewegen konnte. Ich musste im Bett liegen 6 Jahre lang, konnte kaum mehr sprechen. Ja, also Swami hat mich eigentlich aus allem rausgenommen. Ich war ja so Schafgelhuberin. Ich musste ja alles perfekt machen. Mit 2 kleinen Kindern, ein Haus bauen, arbeiten nebenher. Und dann habe ich 2 Lungenentzündungen bekommen, habe mir gedacht, das passt, da kann ich weiterarbeiten, kann ich weiter Haus bauen und so weiter. Und irgendwann hat Swami sich gedacht, wahrscheinlich, na, da muss ich jetzt eingreifen, das kann nicht so weitergehen, ich muss sie jetzt rausnehmen, damit sie das einfach versteht, wo es lang geht. Und das hat er dann in großer Vehemenz eben getan und ich war unendlich froh, dass er an meiner Seite war. Weil es war tatsächlich kein großes Hadern da. Also es war, tief innen drin habe ich immer gewusst, warum er das jetzt tut.
Aber 6 Jahre sind ja ordentlich, dass man da nicht hadert.
Ja, es war schon eine Nummer. Also ich habe insofern, ich war natürlich verzweifelt. Das ist aber was anderes, als wenn man mit dem hadert, was einem Gott mit auf den Weg gibt. Und ich hatte Angst, weil es manchmal schon auch so war, dass ich auch den Körper verlassen habe. Also, dass ich schon on the road war. Und dann hat er mich wieder zurückgezogen. Aber es war immer so, dass er so nah war. So nah. Und da eben in der Zeit, also ununterbrochen in Träumen kam und einmal auch neben meinem Bett stand und gesagt hat, es ist alles gut. Und also ich war oft in so einer Zwischenwelt in dieser Zeit und habe dadurch natürlich auch sehr viel lernen dürfen. Und da war es so, dass ich dann einen Arzt gefunden habe, zu dem Swami mich geschickt hat, weil ich auch, muss ich ganz kurz erzählen, ich war überhaupt 2 Jahre lang auf der Suche danach, was ich überhaupt habe. Und dann fand ich einen Arzt, der genau darauf spezialisiert war, als ich das endlich wusste. Und ich bin zu dem ins Zimmer gekommen, das Arztzimmer, und was sehe ich da? Das Sarvadharma-Zeichen. Und dann bin ich diesem wildfremden Arzt in den Arm gefallen, habe angefangen zu heulen. Dann haben gesagt, Swami, Swami. Also ich war so, das ist er halt. Ja? Dann habe ich einen Saidi-Boti gefunden, der Arzt ist. Und Ja, der hat mir natürlich dann auch ein bisschen helfen können, aber vor allem hat er mich dann ins Zentrum mitgenommen in München. Ja, genau. Und da waren wir dann, habe ich dann meinen Mann mitgeschleift. Und da waren wir dann einige Jahre. Und das war eigentlich so meine einzige Aktivität in der Woche, dass der Jan mich dann dahin kutschiert hat. Ich teilweise auch dort die Treppe nicht mehr hochgekommen bin danach. Und man hat mich dann auf einen Stuhl gesetzt. Und ja, ich habe Bhajans mithören und ein bisschen mitsingen können und einfach Swami dort erleben dürfen.
Ich komme ja genau aus der anderen Gegend, aus Hamburg. Aber warum ich die Münchner immer beneidet habe, um ihre wunderschönen CDs mit Gisela und so. Also ja, da wäre ich gerne in München auch gewesen. Das ist ja auch Heilung, ne?
Ja, also singen ist Heilung pur. Und ich war auch sehr dankbar, dass ich da damals teilhaben durfte und einfach das auf mich wirken lassen durfte. Und ich bin mir sicher, dass das Singen und später auch die Form des Singens, die Swami mir dann Jahre später noch geschenkt hat, auch dazu beigetragen haben, dass es mir jetzt einfach wesentlich besser geht. Weil damals konnte ich auch nicht singen am Anfang. Also er hat mir auch die Stimme weggenommen. Es war schon anspruchsvoll, aber ich habe innerlich immer gehört und das hat er auch wirklich bestätigt in der Zeit, als die wirklich von der Gesundheit so anspruchsvoll war, dass er gesagt hat, du wirst wieder singen, aber nur für mich.
Und für unsere Hörer, du hast mir hier eine CD mitgebracht, aber du hast gerade gesagt, du hast dann eine andere Form des Singens gefunden als da, die Münchner.
Nein, mit anderer Form meine ich, dass ich jetzt nicht da bei den CDs beteiligt war, sondern das war mir dann einige Zeit später, als wir dann auch unsere eigene Form eigentlich gefunden hatten mit der Musik, mir dann Lieder geschickt hat, als die Stimme wieder ein bisschen gekommen ist. Und das wirklich das Einzige war, was ich dann singen konnte, war Bhajans, Mantren, Devotionals. Jedes Mal, wenn ich wie früher dann versucht habe, irgendwie mal ein Gospel zu singen oder ein bisschen Jazz oder so, war die Stimme weg. Es ging einfach nicht. Also das ist das Einzige, was fließen darf. Und die Lieder, die ich jetzt mitgebracht habe.
Gucke ich mal drauf. Ja. Och, da stehen aber keine Inhaltsverzeichnisse. Ist es drin?
Das ist drin. Das ist jetzt die erste Mini-CD, die wir herausgebracht haben. Das sind Heilmantren. Da steht's, was drin ist. Genau. Tutare, eine Variation des Samasta Loka und des Trayambakam.
Ja. Werden wir doch mal eine kleine Pause einlegen und eine Musik davon spielen, ne? Welche spielen wir denn zuerst? Omtare oder?
Die sind recht lang.
Schneiden kann ich gut. habt doch sicherlich außer diesen dreien hier noch andere Sachen aufgenommen.
Ja, wir haben einige Mantren aufgenommen und auch Devotionals, also englische, und singen da auch zu dritt. Also das hat Swami formiert mit meinem Mann und meiner Soul Sister Dagmar Kastel. Und wir treffen uns eben regelmäßig, haben diese Band gegründet, diese Spirit Band Atma Sahaya, also die Seelengefährten, und gehen zusammen sehr intensiv eigentlich jetzt den Weg mit Swami und eben auch mit der Musik. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, weil ich denke, für uns alle drei auch das zusammen machen zu dürfen. Und es läuft eigentlich so ab, dass Swami immer meistens mir irgendwelche Mantren schickt oder Lieder, die davor schon ein bisschen schwanger gehen durften, also über so eine Zeit. Und dann ist es morgens in der Meditation, zack, ist es da.
Also du machst den Text, das heißt Swami schickt dir den Text und ja. Er komponiert auch ja. Und du schreibst dir das nur noch auf.
Ich sing's auf mache die Akkorde dazu. Und dann geht der Weg weiter, dass die Dagmar das dann setzt, die Noten. Ja. Dann schickt Swami noch ein Arrangement, meistens auch zu mir. Und der Jan macht dann die Tontechnik dazu. Mhm. Also es ist wirklich so ein perfektes Team. Und wir singen es dann meistens zu dritt auf. Und ja, das macht einfach unglaubliche Freude.
Das habe ich mal auch von Brahms gelesen, dass der gesagt hat, er würde das gar nicht komponieren, sondern da ist eine höhere Macht, die ihm das eingibt, ne?
Also es ist oft so, dass ich dann die Sachen mir selber anhöre und denke, wo kommt das her? Also ich habe ja weder Komposition gelernt, noch irgendwie irgendwas in der Richtung. Also ich habe mal Querflöte gespielt, das habe ich als Kind gelernt, aber Swami hat mir tatsächlich auch beigebracht, Klavier zu spielen. Also das kann man, ich sehe es so, dass er wirklich das einfach durchfließen lässt, weil das so schnell kommt, dass Katharina das ja nicht auf die Reihe kriegen würde. Die würde da viel zu viel nachdenken.
Bei Katharina fällt mir gerade ein, wir sind jetzt hier gerade in Hohenpriesnitz in Sachsen. Katharina ist hier doch wohl bekannt, die Frau von Luther. Weiß gar nicht, waren die verheiratet überhaupt?
Die waren verheiratet, ja.
Ja, Katharina.
Katharina, ich weiß schon, worauf du raus willst.
Ja, erzähl.
Ja, das ist ein Ereignis oder eine Verwandtschaft, auf die ich erst vor 2 Jahren gekommen bin, die schon immer bei uns in der Familiengeschichte so kursiert hat, mich aber nicht die Bohne interessiert hat, weil ich immer gedacht habe, es ist eins von ganz vielen Leben und irgendwie sitzt man jetzt so da, wie man eben jetzt gerade geschaffen wurde. Aber auf einmal war es so, dass mich vor allem Katharina von Bora unglaublich interessiert hat, weil ich endlich den Link bekommen habe, dass ich den Namen wegen ihr habe. Also, dass ich deswegen überhaupt Katharina heiße. Und dann hatte ich so einen Blitz, dass ich gedacht habe, ach komm, schau doch mal im Internet, was von Martin Luther so übrig geblieben ist. Dann bin ich auf die Lutheriden gekommen.
Das ist
ja, Lutheriden, das klingt ein bisschen wie so eine Sternenformation, aber das ist eine Vereinigung tatsächlich. Es gibt einen Verein an Nachkommen von Martin Luther.
Okay.
Und da das immer schon irgendwie so ein bisschen rumgeschwirrt ist in unserer Familie, von wegen, da könnte was sein, habe ich da einfach angerufen, hatte ein Doktorprofessor irgendwas am Telefon.
Und ich heiße Katharina, ich möchte aufgenommen werden.
Genau. Und dann sagt er zu mir, jo, das findet er interessant, weil er stellt gerade ein Buch zusammen mit allen Nachkommen von Martin Luther und er würde mich am nächsten Tag anrufen und das hat er dann auch getan. Er hat gesagt, ja, ich bin direkter Nachkomme von Martin Luther, von Paul Luther, also von dem Sohn von Martin Luther. Und das hat mich dann sehr, sehr gefreut und natürlich auch, sage ich mal, diesen Weg hierher nach Hohenpriesnitz nochmal versüßt,
ja.
Weil ich dann sage, okay, jetzt einfach hier immer so ein bisschen anschaue, wo war er denn, was hat er denn gemacht? Und dann habe ich auch seine Biografie gelesen und wie gesagt, wer mich mehr beeindruckt hat als er, das ist wirklich Katharina von Bora, weil das eine so unendlich mutige, geführte, verbundene Persönlichkeit war, die ja aus dem Kloster geflohen ist in die absolut ins Nichts, also ins absolute Gottesvertrauen hinein, nur weil sie gesagt hat, der Weg, der hier gegangen wird, das ist nicht der, der mit ihrem Gewissen, also mit ihrem inneren Stimme übereinstimmt. Und dann ja auch noch, ich glaube, 9 Nonnen hat sie noch mitgenommen, das weiß ich jetzt nicht genau die Zahl, aber einige. Und die sind ja da geflohen in einem Leiterwagen und wurden ja im Prinzip auch unter Todesgefahr, weil wenn die entdeckt worden wären, die wären ja nirgendwo mehr aufgenommen worden. Und ist ja einfach nur durch die Schriften von Martin Luther, der Gott anders dargestellt hat, als es damals üblich war, nämlich als liebenden Gott, so inspiriert gewesen, dass sie gesagt hat, den muss ich kennenlernen. Den muss ich einfach kennenlernen. Und das fand ich so toll. Und diese Verwandtschaft, ich meine, das sind jetzt, ich glaube, 13. Generation oder ich sowas. Ich bin die Ur, 13 mal Ur. Ja. Genau, ich bin eine 13-mal-Uhr von Martin Luther. Und das hat mir so eine Kraft gegeben. Also diese Frau, vielleicht noch irgendeinen winzigen Tropfen von diesem Blut in meinen Adern zu haben, wo ich sage, dass ich finde mich, gut, natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber manchmal schon wieder in diesem Weg, den sie gegangen ist, also gegen größte Widerstände, der eigenen Stimme zu folgen. Weil das schon in meinem Leben oft war, dass es wirklich sehr schlimme Sachen passiert sind, wo einfach nur diese innere Stimme mich einfach aufrechterhalten hat.
Und sie hat Luther denn gefunden und hat gesagt, hallo?
Ja, in etwa, die ist da hingegangen, hat gesagt, hallo. Also nein, die haben davor schon einen Briefaustausch gehabt. Also er wusste, dass sie kommt. Und dann wollte er sie ja vermitteln, weil er gedacht hat, was mache ich mit so einer Nonne? Okay, verheiraten. Weil das, was er ja auch eingeführt hatte, das war ja, dass ein Pfarrer heiraten durfte. Ja. Also ein Gottesmann, dass der heiraten, dass er die Wahl hat zu heiraten. Also nicht musste, aber dass er die Wahl hatte zu heiraten. Und deswegen wollte er alle Nonnen verheiraten und das hat bei Katharina nicht so ganz hingehauen. Also die waren dann verliebt und was weiß ich, aber der musste dann jemand anderen heiraten. Und dann hat sie sich eigentlich, glaube ich, sogar sie in den Kopf gesetzt, Martin Luther wäre doch auch eine gute Idee, dass sie ihn heiraten könnte. Und dann haben sie geheiratet und haben diese Ehe auch sehr, sehr genossen. Also das war eine ganz tolle Ehe wohl, wo er ihr auch viel Freiraum gelassen hat. Sie hat da dieses Kloster in Wittenberg auf Vordermann gebracht hat und in einer unglaublichen Tapferkeit und Hingegebenheit, also ihren Mann unterstützt hat, auch während Pestzeiten und so weiter. Also es ist eine ganz, ganz schöne Geschichte. Und ja, in meiner Familie ist es so, dass meine Tante auch im Lutherhaus gewohnt hat, in Schmalkalden. Und das war immer schon, hieß immer da, das ist die Treppe, von der Martin Luther heruntergepredigt hat. Und das war dann die Treppe, von der ich ein paar Mal runtergefallen bin, weil die war sehr steil. Da wird da gespielt als Kind und das war halt, ja, halt einfach das Lutherhaus.
komme jetzt nochmal zurück auf Baba, ne?
Sehr, sehr, sehr gerne. Mir fällt noch etwas ein, noch etwas im Zusammenhang mit einem Traum und einem großen Ereignis in meinem Leben, bei dem er mich eigentlich unterstützt und gerettet hat. Aber es ist schon knackig. Soll ich es erzählen? Ja?
Je knackiger,
desto besser.
Ja,
okay.
Wir haben ja zum Glück ja keine Bilder, sind ja nur Hörfunk.
Ja, Bilder wären jetzt nicht so cool. Knackig. Okay, das war 2015. Da war es bei mir schon gegangen. Und es war, wie soll ich da jetzt anfangen? Ja, eine Zeit, da ging es mir gesundheitlich noch nicht gut oder immer noch relativ schlecht. Und es war auch so, dass, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich fange einfach mit dem Traum an. Genau. Ich hatte einen Traum. Und in diesem Traum kam Satya Sai Baba und stellte sich in unsere Küche. Und es war so, dass ich da gerade mit beschäftigt war, ziemlich verzweifelt unseren Dunstabzug zu reparieren. Der war kaputt. Und ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht. Ich komme damit nicht zurecht. Also das ist zu groß für mich. Das ist viel zu schwierig. Ich schaffe das nicht. Und dann bemerkte ich eben, dass Swami mir total liebevoll dabei zuschaut.
Zugeschaut. So sind die Männer, die gucken zu, genau. Ne?
Während die Frauen den Dunstabzug reparieren. Also eine total normale, alltägliche Situation. Gott steht in deiner Küche, während du versuchst, die Dunstabzugshaube zu reparieren. Ja, und versuchst da so eine Schraube reinzukriegen. Und irgendwann habe ich mich umgedreht, ich glaube, ich schaffe es nicht, diese Schraube da reinzukriegen. Und dann schob er mich beiseite und sagt, nee, das ist nicht eine, das sind zwei. Und wir müssen den Weg nach oben frei machen. Und dann hat er gesagt, lass mich mal. Und dann bin ich zur Seite gegangen, war unendlich beschämt. Also das weiß ich nicht, ich war so beschämt im Traum, dass ich das nicht schaffe, diese Dunstabzug sauber zu reparieren, dass Gott kommen muss, um diese Schrauben da reinzudrehen. Und zwar macht er das natürlich mit zwei Handgriffen und sagt, war das Ding fertig. Und davor hat er gesagt, ganz eindeutig nochmal zu mir gesagt, das ist nicht eine, und hat den Finger gehoben und gesagt, zwei, die nach oben gehen. Das war der erste Teil des Traumes, einen zweiten gab es auch noch, aber ich lasse es jetzt mal bei dem. Und dann bin ich aufgewacht und war so traurig. Ich war unendlich traurig und habe mir gedacht, boah, was ist passiert jetzt? Und dazu muss ich sagen, der Jan kennt das ganz gut, dass ich sehr oft Träume habe, die Swami mir schickt.
Also Jan ist der Mann, der sitzt hier und lauscht, damit die Hörer das wissen, ne? Ja.
Stimmt. Dass Swami mir immer wieder Träume schickt, ich nenne sie die Zwei-Wochen-Träume. Das sind klare Träume, unglaublich realistische Träume, bei denen ich danach immer schon das Gefühl habe, okay, irgendwas passiert jetzt. Und er warnt mich, er zeigt mir was, er sagt mir, er ist da. Und die sind immer zwei Wochen, wie gesagt, exakt zwei Wochen vor einem Ereignis. Und das fühlte sich wieder wie so ein Zwei-Wochen-Traum an. Und da habe ich dem Jan schon gesagt, ich weiß nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Zwei Wochen später, an einem Donnerstag, saß ich im Seitzentrum in München und habe nur geheult. Ich habe einfach nur geweint, 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 geweint. Und hatte aber immer diesen Traum vor Augen und auch das Swami gesagt hat, ich helfe dir, ich bin da. Ich kümmere mich drum. Das hat er noch gesagt in dem Traum, ich kümmere mich drum. Und am nächsten Tag wurde ich dadurch geweckt, dass der Jan an meinem Bett stand und gesagt hat, unten steht die Polizei, deine Eltern sind tot. Und dann hatten meine Eltern sich in dieser Nacht das Leben genommen. Beide zusammen. Und das Einzige, was mich dann in der nächsten Zeit gerettet hatte, war dieser Traum. Es war wirklich, ich habe mich daran festgehangen, wie eine Ertrinkende, weil er gesagt hat, ich bin da, ich kümmere mich drum. Und weil ich das Gefühl hatte, es ist in seinem Sinn, also so seltsam das klingt. Aber wenn Gott kommt und dich auf so eine Situation vorbereitet, dann ist es schon geschrieben. Dann ist es so, wie Krishna in der Bhagavad Gita sagt, es ist schon passiert. Und das war das Gefühl, das mich gerettet hat, dass ich gesagt habe, es ist einfach schon geschehen, es sollte geschehen, es ist in Gottes Hand. Und Swami kümmert sich darum, er kümmert sich um meine Eltern, er kümmert sich darum, dass sie diesen Weg gegangen sind und dass sie ihren Weg durchfinden werden. Also durch die Lokas, weil auch das hat er ja oft gesagt, das ist nicht unbedingt die beste Variante, um das Leben zu verlassen. Ein Freitod. Und es hat mich wieder gelehrt, dass es in seiner Hand ist und dass ich es ihm wirklich übergeben darf. Und deswegen konnte ich damit auch ganz gut umgehen. Also das war nochmal so eine eindrückliche Geschichte, bei der Swami mich wirklich begleitet hat. Ja. Der zweite Teil, der war sehr viel lichtvoller. In dem zweiten Teil sagt mir nämlich Swami, und das war das, wo er gesagt hat, ich bin nicht weg. Ich bin da. Ich wechsle meine Form, ich bin da.
Danach wollte ich nämlich gerade fragen. Du hattest vorhin am Anfang gesagt, als er schon, da war er schon gegangen. Wie war das für dich, dass mit einmal ist Swami körperlich nicht mehr da?
Also es war für mich natürlich ein Schock, wie für alle anderen auch, aber da er mir, ich sag, die Gnade erwiesen hat, immer wieder im Traum zu kommen, war es nicht so schlimm.
Bis heute?
Er wechselt, also ich merke, dass er in letzter Zeit, kommt er nicht mehr so oft im Traum, das war wie gesagt in den ersten, 15, 16 Jahren. Und jetzt ist es so, dass er langsam, ich kann es gar nicht richtig sagen, aber seine Form verliert. Also er zieht sich auf der einen Seite zurück und auf der anderen Seite ist er in einer unglaublichen Intensität ununterbrochen da. Und ich merke auch, ich brauche das nicht mehr so, wie es am Anfang war. Man kann es ein bisschen erahnen durch das, was mit meinen Eltern war, dass das nicht so einfach war, diese Geschichte. Und denke, wenn man so einen Weg wählt am Schluss, ist natürlich auch, ja, es war einfach kein einfaches Verhältnis, weswegen ich mich so sehr nach Swami gesehnt hat. Also alles in mir hat sich nach ihm gesehnt. Schon damals, als er noch gar nicht in meinem Leben war, hat es sich schon nach ihm gesehnt. Und später lag ich ununterbrochen vor seinem Stuhl bei meinem Altar und habe immer nur geweint und gesagt, du bist meine Mutter, du bist mein Vater, du weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe, weißt du es, weißt du es, weißt du es. Und er antwortet da immer wieder im Traum. Und ich merke eben, er ist Mutter, er ist Vater, er ist alles. Und diese unendliche Bedürftigkeit, die in mir war so lange, die ist ein bisschen zur Ruhe gekommen. Und ich denke, das ist ja auch ein Weg, den jeder geht, dass er einfach das Verhältnis zu Gott sich ändern darf. Und ich merke jetzt dadurch, dass wir seit einigen Jahren sehr intensiv mit Vedanta und Advaita Vedanta in Kontakt gekommen sind, dass sich da sehr viel verändert und dass mehr in eine Nichtform hineinkommt. Also in tiefer Meditation, dass ich immer wieder den Körper dann auch verlassen darf oder rausgehoben werde und in andere Zustände komme, sage ich jetzt mal, wo Swami was anderes offenbart, als er das früher getan hat.
Wie fühlt sich das an, aus dem Körper raus? Kannst du das beschreiben? Ich bin ja neugierig. Ich hatte sowas noch nie.
Also das erste Mal war es, was habe ich ja schon ein bisschen erwähnt, als ich so krank war. Da bin ich sehr erschrocken. Also total erschrocken. Ich war eiskalt, ich wurde eiskalt und bin wirklich rausgekommen und habe dann von oben auf mich runtergeschaut und mir, oi, 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 oi. Also es war noch alles da, nur der Körper nicht. Es war mit einer unglaublichen Leichtigkeit verbunden und das ist immer da. Also keine Schmerzen mehr, was ich eben sehr lange hatte und teilweise noch habe. Und unendliche Leichtigkeit, Freiheit. Und ich hatte aber in dem Moment auch das Gefühl, so jetzt, was machen wir jetzt? Es gibt die eine und es gibt die andere Richtung. Und ich wurde aber wieder zurückgezogen. Und das hat mich damals unglaublich erschreckt, weil es das erste Mal war. Und dann während Meditationen, also es ist ja nichts, was man selber machen kann. Also ich weiß nicht, ob Leute das können, sie behaupten, sie können es, ich kann es nicht. Es ist nichts, was unter meinem Willen stände oder wo ich sage, da muss ich 20 Minuten das und das machen und dann komme ich aus dem Körper, also gar nicht, oder mache irgendwelche Reisen, sondern es ist eigentlich immer verbunden mit einem sehr tiefen Brummen, der mir als Om-Ton dann auch erklärt wurde, weil ich habe mal nachgefragt. Und dann bin ich schwupps draußen. Einfach, ich bin draußen und aber es ist wirklich nicht so, wie wenn man Fantasiereisen macht oder so, weißt du, dass du dann irgendwo anders bist, sondern es ist wirklich ein Empfinden, dass du keinen Körper mehr hast und du guckst auf deine Hände und sie sind feinstofflich. Sie sind einfach nicht mehr der Körper, sondern es sind feinstoffliche Hände, feinstoffliche Füße.
Also kannst du durchgucken oder was heißt feinstofflich?
Ja, man kann schon irgendwie durchgucken und irgendwie auch nicht. Also es ist so, okay. Und man merkt aber, dass noch eine Verbindung da ist. Also es gibt noch eine Verbindung das wird ja diese Seelenschnur, oder wie heißt das? Ich weiß nicht, diese Leinen. Die Silberschnur genannt, ja. Und das ist was, das geschieht dann einfach mit mir, weil, keine Ahnung, weil das höhere Bewusstsein, weil Swami denkt, soll das mal wieder erleben. Und dann bin ich draußen für eine Zeit lang und ich merke dann, wenn das Denken einsetzt, wop, bin ich wieder im Körper. Also es hat sehr viel mit Hingabe, denke ich, zu tun, dass du einfach dieses Erleben zulässt. Und es ist ja auch nur eine Durchgangsstation. Also das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, wow, Wahnsinn und so weiter. Und ich denke, jeder kann das erleben, wenn er bewusst bleibt in diesem Übergang von wach in den Tiefschlaf, also in diese unterschiedlichen Zustände. Und ich finde es einfach toll, weil es die Angst vorm Tod einfach sehr viel geringer macht Und da der Tod, was wir vorhin erzählt haben, natürlich auch eine große Rolle gespielt hat in meinem Leben, also einmal dadurch, dass ich selber so krank war und durch das, was meine Eltern, diesen Weg, den sie gewählt haben, bin ich froh, damit immer leichter umgehen zu dürfen. Und das passiert natürlich in der Meditation mit dem Advaita Vedanta auch, wo du immer mehr von dem, was du denkst zu sein, eigentlich wegkommst, ja. Von dieser Identifizierung mit Katharina. Genau, und das schafft eine unendliche Leichtigkeit und Freude im Leben eigentlich. Also manchmal bin ich einfach nur glückselig. Es ist wirklich so. Bin ich einfach total glückselig, da rutsche ich dann in der Meditation durch so ein paar Zustände und auf einmal bin ich irgendwo nicht mehr, yay. Oh, ich denke da gar nicht mehr. Eigentlich denke ich gar nicht mehr. Es ist dann einfach so. Es ist einfach alles perfekt. Total perfekt. Und deswegen bin ich Swami so dankbar, dass er einen da so an der Hand nimmt und dann über diese wirklich große Bedürftigkeit, über diese unendliche Sehnsucht, die man nach Gott hat, nach einer Mutter hat, dann immer mehr so eigentlich aus dem Nest schmeißt, sage ich mal. Und sagt, so, jetzt gehst du noch ein Stückchen weiter, noch ein Stückchen weiter, jetzt kommen wir da und jetzt irgendwann lasse ich mal deine Hand los. Und dann wackelt man ein bisschen rum, denkt, ich kann ich aber nicht. Und er sagt, doch. Und schubst einen einfach immer weiter. Also so erlebe ich das in den Jahrzehnten, die ich jetzt den Weg mit ihm gehen darf.
Und von der großen Reise nochmal auf eine kleine Reise. Warst du jemals in Indien?
Ja, ich war in Indien.
Und dann hast du ihn ja auch gesehen. Und wie war das?
Ich habe ihn nicht gesehen. Da war er schon, er war schon, ich war im Puttaparthi. Und ich durfte sehr lange nicht hin nach Indien. Also wir haben ja Anläufe gemacht. Und scheinbar war es einfach noch nicht die Zeit. Und er hat gesagt, du, ich komme zu dir im Traum, ich komme zu stehen neben deinem Bett, alles gut. Aber Indien ist noch nicht. Und als es dann endlich sein durfte, es war 2017 erst. Und da ging es aber, wie so viele auch erzählt haben, wupp, von vorne bis hinten, ein Traum. Alles easy, alles geführt, alles ganz, ganz toll. Und am Puttaparthi, als ich dann am Mahasamadhi stand, das war schon ein unglaubliches Erlebnis, also ihn da erleben zu dürfen, also diese unendliche Energie und hinten auch dann in dem Mandir, das finde ich ja noch viel kräftiger, also eigentlich das in dem Kleinen da, dieser Stuhl, und ich weiß, dass ich da ewig stand und sich dann die Inder an mir vorbeigeschmissen haben und gedrängelt haben und ich habe mir gedacht, geht alle vor, dann kann ich noch länger hier bleiben. Es wirklich unendlich, unendlich schön.
Was mich jetzt noch so wundert, du bist ja irgendwie völlig unchristlich offensichtlich auch aufgewachsen, hat dich nicht interessiert. Mhm. Aber da sieht man mal, egal wie die Eltern sind, also ich bin auch völlig unchristlich aufgewachsen. Aber in der Geschichte mit Luther, wo war denn da der Bruch, dass mit einmal die Luther-Enkel, Urenkel gesagt haben, wir wollen mit dem allen nichts mehr zu tun haben. Hast du da irgendeine Ahnung, ob es da was mal gab?
Also es gab etwas Schleichendes und es gab auch einen ganz klaren Bruch. Das Schleichende war, dass meine Eltern Christentum gelebt haben, aber also ich konnte damit nichts anfangen. Das war, man rennt in die Kirche und man hört sich dort die Orgelmusik von Hedwig Bildram an, weil die wunderschön ist. Aber sonst lebt man vollkommen anders. Weihnachten geht man nochmal in die Kirche. Ja. Und das war so, das hat mich abgeschreckt. Weil ich, glaube ich, schon, sag ich mal, was mich immer gerettet hat in meinem Leben, war meine unendliche Liebe zur Wahrheit. Ich sage das einfach so, weil das so ist. Also ich konnte auch schon als Kind, mein Vater hat mir vieles angekreidet und mich, glaube ich, auch nicht besonders gemocht. Aber das Einzige, was er mir immer so gut gehalten hat, war, dass ich nicht gelogen habe. Ich habe nie gelogen. Und selbst wenn ich mir damit ins Fleisch geschnitten habe, sowas wie, hast du Hausaufgaben gemacht? Mein Kopf wollte ja sagen und rauskam nein. Also ich konnte nicht lügen. Es ging einfach nicht. Und das hat mich aber gerettet. Also diese Liebe zur Wahrheit. Und du kannst dir vorstellen, wie es mich umgehauen hat, als ich erfahren habe, was Satya bedeutet. Ja. Da wusste ich, ich bin angekommen. Das war, genau. Und also mit dieser Liebe zur Wahrheit war meine Eltern und ihr Christentum nicht so vereinbar. Also das war das eine, das war schleichend, wo ich gesagt habe, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Und das Zweite war, dass ich tatsächlich dann natürlich als in dieser Tradition, und da das ja immer über, so geschwebt ist über uns mit Martin Luther, ich war natürlich evangelisch getauft und musste dort in den Konfirmationsunterricht. Dort gab es dann einen Pfarrer, der zu uns gesagt hat, ihr könnt mit all euren Sorgen zu mir kommen. Und ich hatte Sorgen, ich hatte enorme Sorgen. Und dann bin ich mit meinen Sorgen zu dem Pfarrer gegangen. Und der hatte nichts Besseres zu tun, als meinen Eltern einen Brief zu schreiben. Woraufhin ich natürlich einen riesen Ärger gekriegt habe. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, nee. Wenn das in der Kirche passiert, so ein Vertrauensbruch, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben. Also das war so ein Ereignis, wo ich dann gedacht habe, nee, also der Gott, der in der Kirche ist, der hilft mir da jetzt auch nicht weiter. Und deswegen wollte ich auch mit dem ganzen, ja, mit Martin Luther und ob wir da jetzt irgendwie und die Tante oder Schwester von ihm oder was weiß, das hat mich einfach nicht interessiert. Es war einfach so, ja und? Also es hat mich einfach nicht interessiert, bis eben vor 2 Jahren, wo das auf einmal so hochgepoppt ist. Und ich dachte, ja, Katharina von Bora, die finde ich klasse. Ja. Die finde ich echt klasse. Mhm.
Danke für deine Zeit. Wo fährst du morgen hin, um dir was von Luther anzugucken? Oder von Katharina?
Ich versuche meine Tochter noch zu überreden. Die war letztes Jahr mit mir eben in Wittenberg und da waren wir in der Kirche. Ja. Und da haben wir das Taufbecken gesehen, in dem mein nur 12-mal Opa Paul Luther getauft wurde. Und vielleicht kriege ich sie noch mal dahin. Okay. Ich finde es schön. Oder wir schauen uns hier die Kirche an, in der er gepredigt hat.
Ja. Gepredigt haben soll.
Ne? Gepredigt haben soll. Ja. Mhm. Haben soll.
Danke.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut.
Danke. Damit ist diese Sendung von Sci-Podcast für heute wieder zu Ende. Wir waren zu Gast bei Katharina Berenberg und wünschen Ihnen allen noch einen wunderschönen Tag. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.